So, willkommen jetzt zur Predigt. Danke, Olaf, für dein Abendmahl. Und ja, eine gute Erinnerung auch nochmal in deinem Abendmahl, dass für die Welt, wie das Christentum, die Bibel im Moment sehr viel als Torheit gilt. Und wir werden auch darauf heute mehrfach zurückkommen. Und vielleicht komme ich auf die einen oder anderen Aspekte auch noch zurück heute. Und die Predigt heute habe ich überschrieben, Jesus, heute seinen Vater. Auf wen hörst du? Vor einigen Wochen habe ich überlegt, was tue ich in meiner Predigt? Was mache ich heute? Und ich dachte so bei mir, ja, eigentlich könnte man das Thema machen, über die seelischen Zustände der Jünger sprechen, kurz vor der Kreuzigung. Und ich habe mich reingelesen, dachte, auweia, 6 Tage in 30 Minuten abwickeln, das ist zu viel. Also habe ich mich doch ein bisschen anders entschieden. Spätestens nachdem ich ein paar Stellen mir angeschaut habe, gedacht habe, wow, das ist interessant. Ich sage nicht, dass die Stellen allein interessant sind. Die ganze Schrift ist natürlich interessant, aber es haben sich viele Aspekte nur durch Lesen ergeben, wo ich dachte, das sollte man so anschauen. So eine Woche vor Ostern, und der Sven hat das vorhin schon gesagt, es ist natürlich eine besondere Ehre, auch zu predigen. Weil es sind die letzten 6 Tage letztendlich vor der Kreuzigung. Und die letzten 8 Tage bis zur Auferstehung. Und zweifellos ist die Kreuzigung Jesu das Ereignis in der Menschheitsgeschichte, das das Wichtigste ist. Und von den Christen hat Ostern oder die Kreuzigung einen wesentlich höheren Stellenwert als Weihnachten. Für uns als Christen liegt mit der Kreuzigung eine besondere Bedeutung. Umso besser, umso wichtiger ist zu erfahren, was war denn eigentlich davor? Was war in den letzten 6 Tagen? Was ist da passiert? Und ich möchte mir mit euch einige Schriftstellen angucken, die oft nicht im Zusammenhang gesehen werden. Übrigens auch deshalb nicht, weil zum Beispiel eine Stelle im Johannes-Evangelium gar nicht berichtet wird, sie wird aber in den anderen Evangelien berichtet. Schreibt mal auf, so Matthäus 3, Verse 16 bis 17. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald aus dem Wasser, und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das passiert zum Anfang seines Dienstes. Das passiert, als Jesus getauft wurde. Und es gibt in der Schrift nur 2 Stellen, wo wir lesen können, dass der Vater direkt zu Gott spricht, wo er zitiert wird. Auf die 2. Stelle komme ich gleich. Oder beziehungsweise müsst ihr euch nur 20 Minuten gedulden. Wir wissen natürlich, was danach passiert. In Matthäus 4 kommt in die Wüste. 40 Tage in der Wüste. Und wir wissen, was er dort durch Datum an Versuchungen durchgeführt wird. Und wer schon mal eine Wüste gesehen hat, der weiß, das ist ein trister Ort. Ich war mal 1989 in der Sahara. Und ich fand das sehr interessant. Aber die Vorstellung, mich 40 Tage in den Sandbergen da aufzuhalten, hat mich erschüttert und ich dachte, das will ich auf keinen Fall erleben. Aber hört sich unser Leben nicht auch manchmal wie eine Wüste an? Das Leben scheint eintönig. Die Tage gehen so dahin, aufstehen, frühstücken, zur Arbeit gehen, seinen Job tun, frustriert sein, nach Hause kommen, Dinge im Haushalt erledigen, Kinder versorgen, vom Fernseher verbrieseln lassen, schlafen gehen. Und abends denkst du dir, schon wieder ein Tag vorbei und morgen beginnt das Gleiche. Das ist mal ein Urlaub, mal ein tolles Treffen, mal eine Feier, eine Abwechslung, ein Heiland, aber die Wüste kommt zurück. Wahrscheinlich kennst du all die Versuchungen, die kommen. Und der Lieblingssatz, der immer so kommt in solchen Situationen, ist, wenn doch, wenn das doch so wäre, dann wäre das viel einfacher. Oder wenn ich das Leben von dem leben könnte, der hat viel einfacher. Und diese Wenn-Sätze sind so der Trost, den wir vielleicht manchmal haben, aber sie sind nicht wirklich eine Antwort. Meine Oma hatte früher mal zu mir gesagt, wenn ich so ansah, wenn das nicht so wäre, dann. Und hat meine Oma oft darauf gesagt, ja, weißt du was, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, wäre mein Vater Millionär. Einfach das Wort wenn ist so, ich muss nichts ändern, vielleicht fliegt mir das andere zu. Jesus mag sich in den Versuchungen ähnlich geführt haben. Warum passiert das jetzt? Warum habe ich die Versuchung? Warum werde ich auf den Berg geführt? Warum passiert dies und jenes? Wie hat Jesus reagiert? Wir können es in Matthäus 4 dann weiterlesen. Er hat biblische Antworten. Er weiß, welche Stelle er nimmt und sagt, das ist der Punkt. Gott hat gesagt, das. Und warum konnte er das machen? Weil er ein festes Vertrauen hat. Er hat gehört, Gott, sein Vater sagt, du bist mein geliebter Sohn. Er hat das Vertrauen gehabt. Wie ist das bei dir? Wie ist dein unerschütterliches Vertrauen? Ich erinnere mich noch gut an meine Taufe vor fast 30 Jahren. Ich kam aus dem Wasser und dachte bei mir, damals standen Daniel dort auch in der Nähe, und ich dachte so bei mir, jetzt wird alles leicht, das Leben ist einfach leicht und es wird alles super funktionieren. Naja, aber leider war das natürlich nicht so. Es ging vieles so daneben und vieles geht immer noch daneben. Und oftmals bin ich nicht gewappnet mit dem Wort Gottes, wenn ich es brauche. Hast du Stellen, wo du sagst, wenn ich in dieser Situation bin, habe ich eine Stelle in meinem Kopf, die mir einfällt, die mich ermutigt? Hast du Stellen, wo du sagst, daran erinnere mich immer wieder? Bei mir ist eine Stelle, ich hatte hier schon mal gesagt, die steht im 1. Korinther 10, Vers 13, wo steht, Gott ist treu. Die hilft fast immer. Aber manchmal muss es halt auch ein bisschen tiefer gehen. Am Anfang der Predigt heute habe ich so gedacht, ja, ich rede über die letzten Tage und jetzt sagt der eine oder andere vielleicht, ja, was macht er? Redet über die Taufe, redet über den Anfang. Aber wenn wir über das Ende reden, wo wir über 6 Tage reden, müssen wir unbedingt uns den Anfang anschauen. Weil wir können das Ende nicht verstehen, wenn wir den Anfang des Dienstes nicht verstehen. Wenn wir nicht verstehen, was das Grundvertrauen von Gott was für das Grundvertrauen von Jesus begründet hat. Wir können es auch nicht verstehen, wenn wir unser eigenes Grundvertrauen nicht in Erinnerung zurückholen, was wir hatten, als was wir gewonnen haben, als wir getauft wurden. Und was ist passiert in den Jahren? Wie sieht es aus mit dem Grundvertrauen? Wurde es beschädigt? Wo hast du eine Delle bekommen? Wo hast du die erste Liebe vielleicht verloren? Und sagst, aber versuchst du zu diesem Grundvertrauen immer wieder zurückzukommen. Und darauf komme ich gleich zurück. Und da komme ich gleich zurück nochmal. Wir kennen, was Jesus in den 3 Jahren getan hat. Wir kennen die Evangelien und wir kennen all seine Wunder, all die Taten, die er vollbrachte. Wir wissen um seine Verfolgung. Wir wissen auch über das Unverständnis der Jünger oftmals, mit denen er sich tagtäglich umgeben hat. Ich glaube, manchmal hat Jesus auch gedacht, ich kriege mit denen noch graue Haare, die verstehen nichts. Und das würde er auch gedacht haben, weil er genauso wie wir Mensch gewesen ist. Mit Fleisch und Blut, mit einer Seele, mit all den Gefühlen, die wir kennen. Der einzige Unterschied, den es gibt, dass er nicht gesündigt hat in diesen Momenten. Schlagen wir jetzt mal zu Johannes 12 auf und machen mal einen Riesensprung. 3 Jahre weiter, wir kommen in die Passahzeit. Johannes 12, Vers 23 bis 26. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, einige Griechen kamen kurz vorher zu Philippus und baten ihn, wir möchten unbedingt Jesus sehen. Und so ähnlich wie letzte Woche der König bei uns gewesen ist, wir möchten unbedingt den König sehen. Und Philippus sagt, ja, in der Situation, ich gehe mal zu Andreas, zu einem anderen Jünger. Andreas und Philippus gehen zu Jesus und sagen, du, das sind die Griechen, die wollen dich sehen. Und Jesus antwortet. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und es stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es bewahren zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Eine gewaltige Antwort. Jesus sagt nicht, schön, dass die Griechen sind, lass sie vorbeikommen, wir unterhalten uns, sondern er reagiert mit der nächsten Ankündigung seines Todes. Ich habe gestern mal so drüber nachgedacht, warum das wahrscheinlich so war. Aber es waren keine Juden, die nach Jesus gefragt haben, es waren Griechen, die zum Anbeten gekommen sind. Und er sagt, meine Stunde ist gekommen. Jetzt stellt euch mal vor, wie sich die Jünger gefühlt haben. Die haben ja erwartet, wir treffen. Und Jesus sagt, meine Stunde ist gekommen. Und die haben das sowieso schon 2-3 Mal vorher gehört. Die haben das vom Einzug nach Jerusalem gehört, die haben das mehrfach gehört und die werden mächtig aufgewühlt gewesen sein, die Jünger. was passiert jetzt, wenn wir nach Jerusalem gehen? Was passiert in den nächsten Tagen? Was wird hier sein? Und wie oft geht uns das so? Wir stehen vor Situationen, was wird als nächstes passieren? Was wird hier sein? Was wird da sein? So haben sich die Jünger gefühlt. Jetzt stellt euch das mal vor, und sie waren genauso wie du und ich. Die haben wahrscheinlich, und sie waren auch Menschen. Menschen, wie ganz normal meist im Verdrängen gewesen sind. Du kennst das. Vielleicht von dir auch. Bei mir ist es so, ja gut, hört sich nicht an, so schlimm wird es schon nicht werden. Und du ignorierst das. Hauptsache, ich muss nichts verändern. Das war doch immer so, das hat doch immer geklappt. Warum? Ich habe gerade heute Morgen so ein schönes Beispiel gehabt. Ich habe meinen Drucker gesehen, dass der nicht ging, habe ich schon vor ein paar Tagen gesehen, habe es vergessen und wollte die Predigt heute Morgen ausdrucken und dachte, passt super. Meistens verdrängen. Ich habe die Fehlernachricht verdrängt, stand plötzlich da und dachte, das geht nicht. Daniel war so freundlich, ich habe angerufen, ein bisschen zu Hause, hast du einen Drucker? Ja, ich schicke dir die Predigt, kannst du die bitte ausdrucken? Es war die Rettung heute Morgen. Aber ich habe den Fehler ignoriert. Und überleg mal bei dir, was dir so einfällt, wo du sagst, ich schiebe das Problem einfach mal weg. Einfach weg und hoffentlich taucht es nicht auf. Oder am besten es taucht nie wieder auf. Oder irgendwann kommt es plötzlich hoch und du sagst, wieso bist du schon wieder? Ja, ich habe doch gerade gesagt, du sollst im Keller bleiben. Aber so klappt das Leben einfach nicht. Und das ist nicht das, was in der Schrift hier drin steht. Schauen wir uns mal das im Einzelnen an. Wir sehen das auch in der Gesellschaft, können wir das sehr gut sehen. Die Bibel sagt, wir sind an einer Stelle, dass wir als Verwalter auf der Erde sind. Und wir benehmen uns aber auf dem Planeten, die Menschen, als wenn uns alles gehören würde. Wir ignorieren Gott permanent als ein Eigentümer. Wir denken gar nicht, die meisten Menschen denken gar nicht mehr darüber nach, dass sie nur Gäste sind, dass sie nur Verwalter sind. Und du sagst, ja, ist halt alles da, kann man alles verwenden, was da ist. Wenn weg ist, ist es weg. Ich glaube nicht, dass das Gottes Plan ist. Als 18-Jähriger, schon eine ganze Weile her, saß ich bei meinen Mitschülern im Wohnzimmer meiner Biologielehrerin. Wir diskutierten über Ökologie und Klima. Ich sage euch, wir haben immer die gleichen Probleme 1980 diskutiert, über die wir heute auch diskutieren. Hat unsere Generation was Sinnvolles gemacht als Masse? Nein. Hat es irgendwo eine Änderung gegeben, dass er nur sagte, ja, wir müssen früher darüber nachdenken, wir kommen da und da hin. Was haben wir gesagt? Ja, wir sind ja nur ein kleines Rädchen, sollen erstmal die anderen was machen. Das hören wir heute immer noch. Sollen die anderen was machen? Nun aber zurück zur Bibelstelle. Du musst dich ändern. Jesus erklärt das sehr anschaulich mit dem Weizenkorn. Und wir kennen alle, wie das funktioniert. Als Kinder haben wir bestimmt mal irgendwo in der Grundschule oder auch im Biologieunterricht, wenn ihr mal aufgepasst habt und euch noch erinnert, haben wir alle diesen Versuch gemacht. Da hat der Lehrer so drei weiße Bohnen gegeben, die wurden in so ein Reagenzglas reingetan. Und Wir haben dann beobachtet, wie die keimen, wie dann was Grünes kam. Und irgendwann war von der Bohne nichts mehr zu sehen. Und eine Pflanze kam davor. Und ich weiß, ich hatte die auf meinem, in meinem Kinderzimmer damals auf dem Fenster drin stehen und früher als erstes geguckt, ist das ein Stück weiter gewachsen über Nacht. Das war interessant. Und genau das ist das, was Jesus hier sagt. Das Weizenkorn hier unten, entschuldigt, das Weizenkorn muss sterben. Ich stelle ihn nur noch mal. Alles gut. Danke vielmals. Das Weizenkorn muss sterben. Was bedeutet das für dich? Du sagst, naja, gut, also, weißt du, ich bin so und so alt, ich bin kein Weizenkorn mehr, ich bin einfach, ja, schon längst erwachsen. Aber stimmt das wirklich? Ja, du lernst dazu, du. Und hier steht aber, wir kommen zu den Punkten, wo wir sagen, Altes vergeht und Neues kommt. Dein Leben ändert sich Tag für Tag. Du kommst in neue Situationen. Du kommst in Situationen, wo du dich de facto neu erfinden musst. Wo du de facto völlig anders herangehen musst. Und das ist genau das, was Jesus hier meint. Das ist genau das, wo er sagt, du musst dich ändern, damit du nicht zurückbleibst. Damit du nicht auf der Strecke bleibst. Und dann kommt weiter, wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es bewahren zum ewigen Leben. Und du sagst, wie meint denn Jesus das? Ich soll mein Leben hassen. Da gibt es die in so Selbstkasteien durch die Gegend laufen, sich auspeitschen. Ich bin so schlecht, ich bin so schrecklich. Das ist nicht das, was Jesus meint. Jesus möchte, dass wir das Leben genießen. Jesus möchte, dass wir glücklich sind. Jesus möchte, dass wir Freude haben. Aber er möchte nicht, dass wir unser Herz an all die weltlichen Sachen hängen. Jesus möchte nicht, dass wir unsere Herzen in Sünde hängen letztendlich. Jesus möchte, dass wir zu ihm aufschauen, zu ihm schauen. Wer mir dienen will, steht, der muss sein Leben verlassen. Und das ist ein täglicher Prozess. Und wir sind alle älter geworden in der Gemeinde. Ich kenne viele sehr jung. Wir haben immer mehr um uns ran. Wir haben dies und jenes. Und die Versuchung ist groß. Erstmal müssen wir das schützen und jenes schützen und so weiter. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, es sieht es immer noch an der ersten Stelle. Ich liebe Bahnen über alles. Ich könnte stundenlang mit Züge angucken im Internet und alles sonst wo. Aber wenn ich so exzessiv mache, bleiben andere Sachen auf der Strecke. Und auch meine Beziehung zu Gott letztendlich. Und da, woran hängt dein Herz? Jetzt kannst du vielleicht sagen, ja, Jesus war ja Gott. Und für Jesus bestand das Problem ja nicht. Das stimmt nicht ganz. Und jetzt kommen wir das zweite Mal, wo der Vater zu Jesus spricht. Schaut mal Johannes 12, 27. Abweichend von den anderen Stellen, die ich hier aus der Genfer Übersetzung. Mein Herz ist voll Angst und Unruhe. Soll ich sagen, Vater, rette mich vor dem, was auf mich kommt? Nein, denn jetzt ist es halt da, jetzt geschieht das, wofür ich gekommen bin. Vater, offenbare die Herrlichkeit deines Namens. Da sprach eine Stimme aus dem Himmel. Ich habe es getan und werde es wieder tun. Das ist die zweite Stelle. Der Vater gibt Jesus eine absolute Bestätigung für seinen Weg. Er sagt, ich bleibe an deiner Seite. Du bist mein lieber Sohn. Ich bin an deiner Seite und ich bleibe weiter an deiner Seite, auch in der schwersten Zeit, die jetzt vor dir steht. Und wenn wir uns an die Stelle davor erinnern, wo steht, wer bei mir ist, wird mein Vater auch Ehre geben. Das gilt auch für dich, wenn du mit Jesus gehst, wenn du Jesus folgen möchtest. Dieses Versprechen gilt auch für dich. Wir sehen hier ein Beispiel, dass Jesus Angst hat. Er hat Unruhe empfunden, es ist ihm nicht fremd. Er hat nicht gesagt, hurra, nächste Woche gehe ich ans Kreuz und erlebe das Schlimmste, aber das wird mir alles nicht ausmachen. Er wusste, dass Schmerzen kommen. Er wusste, dass das Leben zu Ende geht für ihn. Und er wusste, dass es schrecklich für ihn wird. Und er zweifelt aber nicht an das Versprechen seines Vaters. Du bist mein geliebter Sohn. Oder ich habe es getan und werde es auch wieder tun. Die Welt schrillt nach allen möglichen Angeboten. Wir haben vorhin von Olaf gehört, die ganzen Werbeplakate. Na, was du alles machen kannst, um dich gut zu fühlen, um glücklich zu sein. Du kannst alles Mögliche anfangen und kriegst eine Vielzahl von Angeboten. Aber worauf hörst du? Hörst du die Stimme des Gottes zu dir, die sagt, ich bin genug, ich habe es getan, ich werde es auch wieder tun. Ich habe dich durch das Leben geleitet, vom Geburt an, und ich werde es bis zuletzt tun. Ich bin an deiner Seite. Im Psalm 1 finden wir die Aufforderung, Lust am Gesetz des Herrn zu haben. Und David schreibt an der Stelle im Vers 3, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Wenn wir an Jesus bleiben, das gerät wohl. Wenn wir uns Zeit nehmen und das Wort Gottes, das Wort hören, wie der Vater zu uns redet, das gerät wohl. Das gibt Kraft. Nicht das schrille Geschrei, was du um dich rum hast, was sich jeden Tag nach irgendeiner Laune ändert. Und hier stimmt es wieder, Gott ist treu und alle Versuchungen sind zu einem Ende, dass du es ertragen kannst. Amen und einen schönen Sonntag für euch. Ja.